und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Herzlich willkommen zum Gottesdienst am 10. Sonntag nach Trinitatis, auch Israels Sonntag genannt, der Tag, an dem wir gemeinsam mit unseren älteren Geschwistern im Glauben an die Zerstörung des Tempels in Jerusalem denken. Herzlich willkommen, Herr Göttemann an der Orgel, Sie haben es vielleicht gemerkt, sonst werden die Tasten immer von weiblicher Hand gestreichelt, heute von männlicher. Und was mich immer fasziniert, ich habe immer den Eindruck, ich kann nicht so schnell denken, wie manche Leute mit ihren Fingern spielen. Das werden wir vielleicht im Laufe dieses Gottesdienstes noch das eine oder andere Mal erleben. Schön, dass auch Sie da sind. Ich wünsche uns nun allen einen gesegneten Gottesdienst. Ihr wisst jetzt, warum so früh Gottesdienst gefeiert wird, später am Tag erst zu heißen.
Diese Trennung, die wir mit Sünden
Sünde und Streit erzeugen.
Aber Gott will, dass zusammenkommt, was zusammengehört. Und deswegen dürfen wir all das, was uns belastet, alles, was unsere Seelen trennt, in seine Hände legen, wenn wir die Worte des Zöllners aussprechen, die da lauten: Gott, sei mir Sünder gnädig. Er, allmächtige Gott, erbarme sich unser. Er vergebe uns unsere Sünde und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Und der allmächtige Gott hat sich unser erbarmt. Er hat seinen eingeborenen Sohn für unsere Sünde in den Tod gegeben und um seinen Willen uns verziehen. Er hat allen, die an seinen Namen glauben, Macht gegeben, Gottes Kinder zu werden und ihnen seinen Heiligen Geist verheißen. Wer glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Das verleihe Gott uns allen.
Oh, wie der du deinem Freund nachgehst, wie ein Hirte, der das Verlorene sucht. Führ du uns auf gutes Land. Schenk uns Hoffnung, Weisung und Zuversicht. Und hilf uns, einander zu dienen, damit wir dir dienen, dir, dem Allerhöchsten. Darum bitten wir dich, durch unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Evangelium steht bei Lukas im 19. Kapitel. Als Jesus nahe hinzukam, sah er die Stadt und weinte über sie und sprach: Wenn doch auch du erkenntest zu dieser Zeit, was zum Frieden dient, aber nun ist vor deinen Augen verborgen. Denn es wird eine Zeit über dich kommen, da werden deine Feinde über dich einen Wall aufwerfen, dich belagern und von allen Seiten bedrängen und werden dich dem Erdboden gleich machen samt deinen Kindern in dir und keinen Stein auf den anderen lassen in dir, weil du die Zeit nicht erkannt hast, in der du heimgesucht worden bist. Und er ging in den Tempel und fing an, die Händler auszutreiben und sprach zu ihnen: Es steht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus sein, ihr aber bist zur Räuberhöhle gemacht. Und er lehrte täglich in den Tempel. Aber die hohen Priester und Schriftgelehrten und Angesehensten des Volkes trachteten danach, dass sie ihn umbrächten und fanden nicht, wie sie es machen sollten. Denn das ganze Volk ging ihm an und hörte ihn. Ehre sei dir, Herr.
Tritt ins Tor am Haus des Herrn
und predige dort dies Wort und sprich: Höret des Herrn Wort, ihr alle von Juda, die ihr zu diesen Toren eingeht, den Herrn anzubeten. So spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels: Bessert euer Leben und euer Tun, so will ich bei euch wohnen an diesem Ort. Verlasst euch nicht auf Lügenworte, wenn sie sagen: Hier ist des Herrn Tempel, hier ist des Herrn Tempel, hier ist des Herrn Tempel. Sondern bessert euer Leben und euer Tun, dass ihr recht handelt, einer gegen den anderen, und keine Gewalt übt gegen Fremdlinge, Waisen und Witwen, und nicht unschuldiges Blut vergießt an diesem Ort und nicht anderen Göttern nachlauft, zu eurem eigenen Schaden. So will ich immer und ewig bei euch wohnen, an diesem Ort, in dem Lande, das ich euren Vätern gegeben habe. Aber nun verlasst ihr euch auf Lügenworte, die zu nichts Nütze sind. Ihr seid Diebe, Mörder, Ehebrecher, Meineidige und Opfer dem Baal und lauft fremden Göttern nach, die ihr nicht kennt. Und dann kommt ihr und tretet vor mich in diesem Hause, das nach meinem Namen genannt ist, und sprecht: Wir sind geboren. Und tut weiter solche Gräuel. Haltet ihr denn dies Haus, das nach meinem Namen genannt ist, für eine Räuberhöhle? Siehe, ich sehe es wohl, spricht der Herr. Geht hin an meine Stätte zu Schilo, wo früher mein Name gewohnt hat, und schaut, was ich dort getan habe, wegen der Bosheit meines Volkes Israel. Weil ihr denn lauter solche Dinge treibt, spricht der Herr, und weil ich immer wieder zu euch redete und ihr nicht hören wolltet, und ich euch rief und ihr nicht antworten wolltet, so will ich mit dem Hause, das nach meinem Namen genannt ist, auf das ihr euch verlasst, und mit der Stätte, die ich euch und euren Vätern gegeben habe, ebenso tun, wie ich mit Schilo getan habe, und will euch von meinem Angesicht verstoßen, wie ich verstoßen habe alle eure Brüder, das ganze Geschlecht Ephraim. Na, liebe Schwestern und Brüder, das hat jetzt gegen sich. Was mir so aufgefallen ist, das scheint vielleicht sogar in Dittersbring eine ganz spezielle Bedeutung zu haben. Wenn jemand sagt: Also, ich habe mir den Mundfuß nicht gerät. Das, was ich sage, ist absolut vergeblich. Ne? Dann höre ich bei euch ab und zu: Was habe ich auch noch hier gepredigt? Und genützt hat es nichts. Und ich glaube, so ähnlich ist es dem Jeremia damals auch gegangen. Der wird sich auch gedacht haben: Was soll ich an denen hier predigen? Die hören ja nicht zu. Tatsächlich, das wissen wir ja. Die haben ihm nicht zugehört. Jerusalem, das haben wir vorhin gehört, ist erobert worden. Und viele Jahre später sogar der ganze Tempel zerstört. Aber gleichzeitig ist natürlich mit solchen Predigten auch ein ganz bestimmter Predigtbegriff drin. Das heißt, wenn einer predigt, dann muss er schimpfen. Soll er aber nicht. Eigentlich macht Jeremia das, was eine Predigt ist, nämlich er stellt sich an einen öffentlichen Ort und teilt den Menschen, die an ihm vorbeigehen und die vielleicht die Ohren spitzen, um ihm zuzuhören, den Willen Gottes mit. Und der ist relativ einfach gesagt: Schaut doch auf euer Leben. Dort, wo es nicht gut läuft, ändert es. Bessert euch, sagt Jeremia oder sagt Gott durch den Mund des Propheten Jeremia. Und dann werde doch alles gut, dann will ich, euer Gott, wohnen bei euch. Also, so ein sich gegenseitiges Ernst nehmen, das, was Gott von den Menschen will, aber auch das, was wir Menschen in Gott sehen und in ihm haben, das will in ein Gleichgewicht kommen, des gegenseitigen Wahrnehmens und auch des gegenseitigen Respektierens. Dann wäre die Welt in Ordnung. Und ich denke mir immer, hätten die damals dem Jeremia zugehört, was wäre ihnen erspart geblieben? Was wäre unserer Gegenwart erspart geblieben? Die ganze Zertrennung. Der ganze Konflikt, zum Beispiel in Jerusalem und um Jerusalem, all das hätte nicht sein müssen, wenn damals die Menschen die Ohren besser aufgesperrt hätten und das Herz ebenso. Und Jeremia, er steht an einer schlechten Position. Das kennen wir ja auch. Was wir hören wollen, das hören wir leicht. Selbst Menschen, die ein Hörgerät tragen und es vergessen reinzutun, denen passiert es manchmal, das, was sie gerne hören, hören sie. Das, was sie nicht hören, bitte, ich höre so schlecht. Jeremia ist einer, der den Menschen etwas sagen muss, was sie nicht gern hören. Und er weist ja darauf hin. Verlasst euch nicht auf Lügenworte von anderen, die sagen, regt euch nicht auf, ist alles in Ordnung. Dieser Platz hier ist sicher, immerhin ist das ja die Wohnstadt Gottes auf Erden, der Tempel. Hier ist des Herrn Tempel, was soll mir da geschehen? Wie geht's uns mit unserem Hören? Wie geht's uns, wenn uns jemand mahnend auf eine Veränderung hinführen möchte? Wie geht's uns im Vergleich, wenn wir jemanden hören, der sagt, reg dich nicht auf, alles wird gut. Und dieser Satz, alles wird gut, der ist ja sogar durch eine Fernsehmoderatorin am Ende berühmt geworden. Alles wird gut. Und wenn man hineinschaut, wurde da aber auch nicht alles gut. Bessert euer Leben und euer Tun, dass ihr Recht handelt, einer gegen den anderen. Die Ungerechtigkeit, die ist es, was Gott auf die Falle bringt. Deswegen er seinem Propheten Jeremia so harte Worte sagen lässt. Handelt Recht einer gegen den anderen. Recht und Gerechtigkeit, oh ja. Recht haben und Recht kriegen, sagt ein Sprichwort, sind zwei Paar Stiefel. Und Recht haben und Recht kriegen hat oftmals noch lange nichts mit Gerechtigkeit zu tun. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ihr diese ganze Diskussion um den Herrn Mollat verfolgt, der in der Psychiatrie einsitzt, wo deutliche Zweifel da sind, dass er so gemeingefährlich ist und an der Schuld, die man ihm angelastet hat. Und die Gerichte haben sich bislang einfach geweigert, den Prozess nochmal aufzurollen. Zuletzt die Regensburger, die Bayreuther schon gleich damit. Recht haben, Recht kriegen. Manchmal meilenweit von der Gerechtigkeit entfernt. Übt keine Gewalt gegen Fremdlinge. Vergießt kein unschuldiges Blut. Eigentlich Selbstverständlichkeiten, die Gott da von seinem Volk einfordert. Und dann lässt er die Katze aus dem Sack. Und das Schlimmste, das, was mich am meisten aufregt, so scheint es aus seinen Worten herauszuhören, lauft doch nicht anderen Göttern nach. Man muss es ja wissen damals. Es war nicht ganz so selbstverständlich, dass das Volk Israel durch alle Zeiten hindurch an seinem Gott festgehalten hätte. Man hat ganz gern bei der Nachbarschaft eingekauft. Den kananäischen Baal, phasenweise, stand er sogar im Tempel in Jerusalem, fast im Allerheiligsten. Und anderen mehr. Aber sind wir gefeit davon? Von so einem andere Götter in unsere heiligen Räume hineintragen? Was vergöttern wir ab und zu? Was ist uns so unendlich wichtig? Vielleicht noch wichtiger als unsere Beziehung zu Gott. Oder ich verstehe es zum Beispiel nicht ganz, wenn man buddhistische Meditationstechniken in ein evangelisches Kloster hineinträgt. Ist da vielleicht schon ein bisschen, ähnlich wie beim Baalskult damals in Jerusalem, wirklich der Glaube aufgeweicht, sodass er an den Rändern korrodiert und anderes Stück für Stück hineinkommen muss? Und wenn dem so ist, wann hören wir eine solche Strafpredigt, wie sie Jeremia seinem Volk gehalten hat? Wann werden wir dann plötzlich Diebe, Mörder, Ehebrecher, Meineidige und Fremdopferer und fremden Göttern nachlaufende? Eine richtige Anklageschrift, die Jeremia da nicht vorliest, sondern vorträgt. Und dann kommt noch so ein Stück Galle-Bitternis im Verhältnis Gottes zu seinem Volk heraus, dass er sagt, ihr macht eigentlich, was ihr wollt. Und dann kommt er zu mir und sagt, ja, in deinem Haus ist alles gut. Draußen können wir machen, was wir wollen, können wir uns aufhören, wie der Lump am Stecken, aber kommt in den Tempel und schon ist alles gut. Ihr kommt ins Heilige, wirft Gott seinem Volk vor. Aber er kommt nicht als Geheiligte, sondern als Scheinheilige. Und wie bei allen Strafpredigten, kommen dann natürlich die Konsequenzen. Das kennen wir ja, wenn man den Kindern was gepredigt hat. Wenn es das jetzt nicht änderst, dann sperre ich dir die Apanage, Fernsehverbot oder was weiß ich alles. Also, die Drohungen müssen gehaltvoll sein. Und deswegen lässt Gott durch den Mund des Propheten Jeremia sagen, geht mal rüber in die Nachbarschaft nach Shiloh, an meine Stätte, wo früher mein Name gewohnt hat. Und schaut, was ich dort getan habe wegen der Bosheit meines Volkes Israel. Das ist aufgeschrieben im 1. Buch Samuel im 4. Kapitel. Die Philister und Israel führen gerade mal wieder Krieg miteinander. Die Philister sind ziemlich siegreich. Nach einer verlorenen Schlacht beschließen die Israeliten, sie holen die Bundeslade aus Shiloh mit auf das Schlachtfeld. Und als die Philister das hören, bekommen sie natürlich riesengroße Angst. Oh Gott, der Gott Israels, der kämpft jetzt auf deren Seite, wie können wir diese Schlacht noch gelingen? Aber anscheinend waren die philistischen Heerführer so gut in der Psychologie ausgestattet, dass sie ihre Soldaten oder Krieger so motivieren konnten, dass Israel trotzdem Prügel bekommen hat und die Bundeslade war weg. Sie kam auch nicht wieder nach Shiloh. Gott war mit seinem Volk Israel auch in kriegerischen Auseinandersetzungen. Unabhängig davon, ob die äußeren Symbole seiner Gegenwart dabei waren. Die Bundeslade damit hineinzunehmen in eine Schlacht, in eine Auseinandersetzung, die anscheinend von Gott so nicht gewollt war, hat zunächst einmal zum ganz großen Verlust geführt. Hätten die Menschen damals so richtig zugehört, hätten sie sich das überlegt, dann hätten sie gesagt, oh ja, wir sind auf dem falschen Dampfer. Wir müssen in unserem Leben was ändern, aber wenn wir es ändern, kann auch wieder alles gut werden. Denn kaum war die Lade bei den Philistern, hat sie dort mehr oder minder Unheil angerichtet. Jede Menge Mäuse, die die Ernten gefressen haben. Und so eine moderne Spielart oder antike Spielart der Beulenpest muss es gewesen sein. Irgendwann hatten die Philister die Nase voll von der Gegenwart des Symbols der Gegenwart Gottes, dass sie es wieder zurückgeschickt haben, mit einer Menge Gold. Also Krieg verloren und auch noch gewonnen dabei. Weil Israel damals gehört hat und geantwortet hat und sein Verhalten geändert hat. Was wir wissen aus der Geschichte ist, der Tempel, er ist verloren gegangen. Erst 585 vor Christus, ungefähr zu dem Zeitraum, an dem unser Predigtext geschrieben wurde, dann endgültig bei der Zerstörung in den 60er Jahren der Zeit nach Christi. Was noch übrig geblieben ist, ist eine Mauer. Was übrig geblieben ist, sind neue Bauwerke auf den Mauern dieses Tempels. Was übrig geblieben ist, ist die Trauer und den Verlust. Was dabei gewonnen wurde, war ein Lernprozess, nämlich der, dass sich Gott nicht in Mauern gefangen halten lässt, dass Gott eine andere Wohnung hat, nicht nur in Shiloh oder in Jerusalem, dass Gott seine Wohnung in den Herzen der Menschen nimmt und dass er eigentlich wie so ein richtig guter Vater überhaupt keine Lust hat, solche Strafpredigten zu halten, wie sie Jeremia halten musste. Und nachdem ich auch keine Lust habe, Strafpredigten zu halten, sage ich jetzt mal: Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Kollegin heute 20 Euro eingelegt und in der Kollekte, die für die Diakonie in Bayern bestimmt war, waren es 15 Euro. Beim Seniorennachmittag am 29. Juli, da waren 37 Euro eingelegt. Außerdem wurden gegeben für die Orgel 7 Euro und für den Kindergarten in Hermershausen, wundert euch nicht, warum nach Hermershausen, das ist der Kindergarten, für den ich zuständig bin. Und wenn jemand sagt, ich möchte für den Kindergarten was spenden, dann sage ich natürlich für den, wo ich die Zuständigkeit habe. Also für die Kindertagesstätte Hermershausen gab es 30 Euro. Herzlichen Dank für alles und herzlichen Dank auch für das, was Sie bereit sind, heute zu geben. Die Kollekte am Ausgang ist bestimmt für den Verein zur Förderung des christlich-jüdischen Gesprächs in der evangelisch-lutherischen Kirche in Bayern. Ist zwar ein Verein, ist aber auf der anderen Seite auch eine Lebensäußerung unserer Kirche. War es bisher so, dass wir eine halbe Pfarrstelle bei dem Verein angesiedelt haben, haben wir auf der letzten Synode eine halbe Pfarrstelle geschaffen. Als Beauftragter der Landeskirche für das christlich-jüdische Gespräch, der dann auch bei dem Verein ein bisschen mitarbeiten darf, damit man sieht, wie vernetzt es ist. Aus dem Gemeindeleben ist bekannt zu geben, Doppelpunkt, und dann kommt eine große weiße Fläche, es sind nämlich Ferien. Deswegen die Einladung zum Gottesdienst am kommenden Sonntag, wie gewohnt, um 9 Uhr in der Nikolauskirche. Und schließlich das Wort, das uns durch die Woche begleiten will, aus Psalm 33, wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist, dem Volk, das er zum Erbe erwählt hat. Lasst uns beten. Lieber himmlischer Vater, wir bitten dich um Frieden unter uns, damit unser Zeugnis vom Frieden durch Christus auch glaubwürdig ist. Für dein Volk Israel bitten wir dich, steh ihm bei in allen Gefahren. Lass es auch weiterhin deine Treue erfahren in allen Bedrohungen dieser Zeit. Wir bitten dich auch um Vergebung aller Schuld und um Heilung aller Verletzungen, die Christen Juden zugefügt haben. Lass Vertrauen wachsen unter allen Völkern. Wir bitten dich für alle Menschen, die Unrecht leiden oder Verfolgung oder ausgebeutet werden, dass sie die Hoffnung auf ihre Rettung niemals verlieren. Heute wollen wir ganz besonders an die Menschen denken im Nahen Osten. Christen, Juden und Muslime. Lenke du ihre Herzen auf die Wege des Friedens. Dass diejenigen, die Macht haben, Worte finden, die gut tun. Worte, die helfen und heilen. Für das Gespräch zwischen den Konfessionen und Religionen bitten wir dich, hilf allen zu einer Haltung der Demut, den anderen achtet und dir die Ehre gibt. Darum bitten wir dich durch Christus, unseren Herrn. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, die auch wir vergeben unserer Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern